Schock dann.
Genau. Wir beschäftigen uns ja jetzt, haben jetzt angefangen uns zu beschäftigen mit dem Thema Identität. Das heißt, wer sind wir? Wer sagt Jesus, dass wir sind? Wie sieht Gott uns? Weil das ist ja das Entscheidende. Wichtig ist nicht, wie ich mich selber sehe, wie ich mich selber wahrnehme, wer ich von mir glaube, dass ich bin, sondern wer Gott sagt, dass ich bin. Was er über mich sagt und was er mir zuspricht. Und das passiert immer auf zwei Ebenen. Und wichtig ist die Ebene, dass wir uns die Bibel zur Hand nehmen und dort nachschauen. Was sagt Gott über uns? Wir brauchen gar nicht die großen Offenbarungen vom Heiligen Geist, wer wir sind. Weil in der Bibel so viele Dinge drinnen stehen, darüber, was Jesus sagt, wer wir sind. Paulus schreibt auch viel darüber in seinen Briefen. Genau. Und unser Ziel als Gemeinde ist ja, wir wollen einen Unterschied machen. Dieser Satz, hilf uns die Stadt zu verändern, bedeutet genau das. Das ist unser Ziel. Deswegen gibt es uns. Deswegen sind wir Kirche. Kirche sind wir deswegen, um unsere Stadt, um unser Umfeld, da wo Gott uns hingestellt, zu verändern und da einen Unterschied zu machen. Ja. Es steht in der Bibel sehr klar drinnen. Jesus hat uns ganz klar gesagt, was unser Job ist. Sowohl für mich persönlich als auch für uns als Kirche. Das heißt, Kranke heilen, Menschen von bösen Geistern befreien, für die Armen da sein und die Botschaft von Jesus weitergeben. Das ist unsere Berufung. Für das bin ich Nachfolger von Jesus, damit das durch mich passiert. Ja? Und für das sind wir auch Kirche, damit genau diese Dinge durch uns als Kirche passieren. Und das war eine Zeit lang ein Riesenthema. Was ist deine Berufung? Was ist deine Berufung? Was ist deine Berufung? Viele Leute haben das furchtbar gestresst. Und in Wirklichkeit ist es ganz einfach. Schaut nach, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Da steht genau das drinnen. Wenn ihr nicht sicher seid, was eure Berufung ist, lest den Missionsbefehl. Dort steht es. Dazu sind wir da. Wir brauchen nicht unbedingt, es hilft uns natürlich, wenn wir von Gott hören, was jetzt unsere besondere Aufgabe darin ist. Aber die allgemeine Aufgabe, die hat uns Gott in seinem Wort schon gegeben. Da müssen wir nicht lang fragen. Steht klar drinnen. Ja. Und es gibt auch eine Antwort auf die Frage, wie wir das machen sollen. Ja. Die steht im 1. Korinther 13, da schreibt der Paulus drüber. Wenn beim Kranke heilen, Menschen von bösen Geistern befreien, für die Armen da sein und die Botschaft von Jesus verkündigen, wenn unsere Motivation dafür die Liebe zu Jesus und zu den Menschen um uns herum ist, dann stellt sich Gott dazu. Und dann werden wir größere Ergebnisse sehen, als wir uns jetzt noch vorstellen können. Ja. Also Gott hat uns sowohl das Was gesagt, das steht im Missionsbefehl, als auch das Wie, das steht im Hohelied der Liebe. Und ich weiß natürlich, unsere Vision besteht aus drei Sätzen. Nicht? Und die beiden ersten, das Komm, wie du bist und bring, was du hast, die sind ganz wichtig. Ja? Aber der dritte Satz, das ist das Ziel. Da wollen wir hin. Dass wir unseren Staat, da wo wir sind, im 10. Bezirk, da wo ich lebe, da wo ihr lebt, in eurem persönlichen Umfeld, so zu verändern, dass sie immer mehr von einer jesusmäßigen Liebe, Fürsorge und Gerechtigkeit geprägt ist. Und zwar so, und zwar auf eine Weise, dass den Menschen zum Beispiel, wenn mir etwas fehlen würde, wenn wir als Kirche nicht mehr da wären. Wenn wir als Kirche uns entscheiden, aus dem 10. Bezirk wegzugehen, dass die Leute da aus dem Umfeld sagen, mach schaut, dass die nicht mehr da sind. Es war so schön, es war so gut, was die gemacht haben, es war so wertvoll. Wir haben so profitiert davon. Das ist das Ziel, da wollen wir hin. Ja. Und um da hinzukommen, ja, und bei uns Einzelnen wollte ich noch, muss ich noch zu. Wir machen ja schon ein bisschen was, nicht? Tageszentrum am Hauptbahnhof, der Margit ihre Frauengruppe im Obdach Esther, es passiert schon was. Und das ist super. Aber das sind erst die allerersten Anfänge. Da ist noch viel, viel mehr möglich, bin überzeugt davon. Ja? Aber es ist auch für uns, es ist wichtig, dass wir nicht nur das an die Kirche delegieren. Wisst ihr, die Kirche sollte, kennt ihr das, ja? Ich bin die Kirche. Wir alle sind die Kirche, ja? Wir sind das. Und wir als Einzelne, ich bin genauso aufgerufen, das zu leben in meiner Arbeit gegenüber den Kollegen, gegenüber den Menschen mit Behinderung, für die ich arbeite, meiner Nachbarn, Freunden, Bekannten. Ja, da habe ich diesen Job, das ist mein persönlicher Auftrag. Ja. Auch da bin ich gefordert. Und wir können das nur machen, wenn wir wissen, wer wir durch Jesus sind. Wir können das nur leben, wenn wir wissen, was Jesus über uns sagt, was er uns zugesprochen hat. Ja. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann finden wir viele großartige Versprechen drin. Wir sind königliche Priester, wir haben dieselbe Vollmacht mit Jesus. Jesus hat selber gesagt, ihr werdet dieselben Dinge tun, wie ich gemacht habe, und ihr werdet noch mehr und größere Dinge tun. Ja. Ein Beispiel ist, Tote wieder lebendig machen. Jesus hat zwei Menschen wieder lebendig gemacht. Es gibt Gegenden in der Welt, da passiert das immer wieder. Ja. Es gibt aber noch eine zweite Seite, und über die möchte ich heute sprechen. Paulus, Petrus und Judas, ich habe das nachgeprüft, bezeichnen sich in ihren Briefen, so im Brief, im Titel, wenn sie schreiben, diesen Brief schreibt Paulus, Petrus, Judas, wer auch immer, ja, bezeichnen sie sich selber als Sklaven von Jesus. Und der Epaphras und der Johannes werden von anderen so bezeichnet, und wenn der Paulus das über einen Epaphras schreibt, dann klingt das fast so etwas wie eine Ehrenbezeichnung, ja. So etwas wie, er ist ein Sklave Jesus und Jesu, und deswegen könnt ihr ihm vertrauen, deswegen hört ihr auf ihn. Ja? Kolosser 4, 12, wenn ihr es nachlesen wollt. Das Spannende ist, in den wenigsten deutschen Übersetzungen wird das griechische Wort doulos, das dort steht, wörtlich übersetzt als Sklave. Das heißt Sklave, nicht Diener und nicht Knecht. Ja? Und das mag uns heute vielleicht verständlicher erscheinen, aber es ist eigentlich nicht das, was Gott uns sagen will, weil es macht einen Unterschied. Ich habe mal nachgelesen, was wie es den Knechten gegangen ist, und die haben es auch nicht lustig gehabt, aber die haben zumindest erst einmal im Jahr die Möglichkeit gehabt, ihren Dienstherrn zu wechseln. Zum Beispiel Lichtmess war das. Ja. Ein Sklave war Eigentum seines Herrn, der hat nichts entscheiden können. Ja. Also ein gesundes Selbstbild als Nachfolger von Jesus hat immer zwei Seiten. Die eine Seite muss natürlich die siegreiche Seite sein, dass Jesus uns von unserer Schuld befreit hat, dass die ganze Vollmacht und Autorität, die er uns übertragen hat, ja, das müssen wir verinnerlichen, das ist wichtig. Ja. Genauso wichtig ist aber die andere Seite, dass wir uns Jesus völlig unterwerfen. Ja. Und gesunde Nachfolge, glaube ich, nicht überzeugt davon, kann nur funktionieren, wenn uns beide Seiten bewusst sind. Ja. Wenn wir einerseits wissen, wir sind mit Jesus Sieger, wir haben, mit ihm sind wir mehr als Überwinder, wir sind königliche Priester und so weiter und so fort. Ja. Aber wir sind gleichzeitig seine Sklaven. Er bestimmt über unser Leben, nicht wir. Und das beides muss Hand in Hand gehen, damit es wirklich eine gesunde und ausbalancierte Sache wird. Ja. Weil sonst, wenn wir nur die siegreiche Seite leben, dann landen wir so im Wohlstandsevangelium, wo es nur darum geht, dass der Kriegs reich, schön und erfolgreich ist, ja, das ist nicht gut. Es gibt die Fälle, ja, natürlich, und da freue ich mich, finde ich super, wenn Christen reich, schön und erfolgreich sind, das ist toll, ja. Aber das hat Jesus nicht automatisch versprochen, wenn wir ihm nachfolgen, ja. Und die andere Seite ist, wenn wir nur diese Sklavenseite sehen, dann leben wir ein schwaches und kraftloses und freudloses und ziemlich unattraktives Christentum, ja. Weil dann sind wir, dann werden wir so irgendwie uns durchwurschteln und so, und wird uns nicht bewusst sein, was eigentlich unser Auftrag ist. Welche Vollmacht, welche Autorität wir haben und dass wir die auch dann tatsächlich nutzen. Ja. Also ich sehe das Zusammenspiel dieser beiden Seiten so, wirklich siegreich, glaube ich, ja, kann ich nur dann sein, wenn ich es verinnerlicht habe, dass es nicht um mich und um meine Befindlichkeiten geht. Sondern darum, dass ich mit allem, was ich denke und tue, Gott in den Mittelpunkt stelle. Ja. Und wenn alles, was ich denke und tue, dazu beiträgt, dass die Menschen um mich eine bessere Meinung von Gott haben. Der christliche Fachausdruck dafür ist Gott verherrlichen. Oder umgekehrt, Gott verherrlichen heißt ganz lebensnah und lebenspraktisch, ich lebe so, dass die Menschen eine bessere Meinung von Gott bekommen durch mich. Ja. Es werden nicht alle, werden immer die sein, die Gott ablehnen und die das deppert finden, was wir machen, aber das ist egal, das ist nicht unser Bier. Das ist deren Entscheidung. Aber es wird Menschen zu Jesus hinziehen, wenn wir so leben. Und mir ist natürlich klar, zu 100% werden wir das hier auf dieser Welt nie erreichen. Das geht nicht. Aber auf der anderen Seite, das muss uns nicht entmutigen. Das verlangt Jesus nicht von uns. Gott verlangt von uns keine 100%, sondern Gott verlangt von uns unser ernsthaftes Bemühen. Und für mich persönlich, ich möchte immer die 100% vor Augen haben, damit ich niemals in die Versuchung komme, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen, damit ich niemals in die Versuchung komme, zu sagen, boah, ich bin schon so toll, schon so super, was Gott durch mich wirkt. Mir ist das wichtig, weil das holt mich wieder auf den Boden runter und zeigt mir, okay, ja, es ist toll, was Gott durch mich wirken kann, aber es gibt immer noch mehr. Bis an mein Lebensende wird es immer noch mehr geben. Ja. Und ich glaube wirklich, und ich glaube, dass das eine wichtige Botschaft für uns hier und jetzt ist, ja, dass die Dinge sowohl für mich selber als auch für uns als Kirche erst dann wirklich in Bewegung kommen werden, wenn genügend Menschen von uns wirklich verstanden haben, dass wir nimmer Herr unseres Lebens sind. Ja. Und wenn wir das da wirklich ernst machen damit. Ja. Dass wir Sklaven von Jesus sind und Jesus über unser Leben zu 100% bestimmen kann. Ja. Und deshalb möchte ich mich heute damit beschäftigen, was das ganz praktisch heißt. Ja. Ich habe für mich jetzt nachgedacht und deswegen habe ich mich da jetzt auch auf die Knie gehauen am Kreuz, weil ich das verstanden habe in den letzten Tagen, Wochen. Das waren immer wieder so diese schmerzhaften Erkenntnisse, wenn ich in der Bibel gelesen habe, hat mich das immer wieder angesprungen, so, ja. In Wirklichkeit bin ich Herr meines Lebens. Wenn ich ganz ehrlich bin, es im Zweifelsfall ist es für mich schwierig. Es gibt die Bereiche, wo ich gehorsam bin, natürlich. Ja. Also mir geht es vor allem in meinem persönlichen Alltag. Ja. Und in meinem persönlichen Alltag schaut es da nicht so gut aus. Und das möchte ich, dass sich ändert. Ich möchte nicht mehr, dass ich in vielen Lebensbereichen ich darüber bestimme, was passiert. Dass ich im Zweifelsfall nicht bereit bin, meine Bequemlichkeit zu überwinden. Ja. Weil das ist wirklich ein richtig großer Hemmschuh, dass Gott durch mich wirken kann. Wenn ich nicht bereit bin, immer wieder das Ich zurückzunehmen, mich selber zurückzunehmen, und Gott einfach zu vertrauen und auch Gott gehorsam zu sein. Das hören wir heute so ungern, aber das ist so wichtig. Ja. Und ich weiß, Gott kann und will uns wirklich verwenden. Das ist sein erklärtes Ziel für jeden Einzelnen, für uns, für mich und auch für uns als Kirche. Er wünscht sich das wirklich, dafür sind wir ja da. Ja. Aber er kann das nur machen, wenn wir bereit sind, ihm wirklich die Herrschaft über unser Leben zu übertragen. Ja. Und ich wünsche mir einfach, dass wir alle, und das schließt mich mit ein, so in einen Umdenkprozess kommen, dass wir ein bisschen besser verstehen, was heißt das, dass Jesus mein Herr ist. Und dass wir auf eine gesunde Art und Weise immer mehr bereit werden, uns selber aufzugeben. Die Bibelstelle, die ich für euch mitgenommen habe, es steht im Lukas Evangelium Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Ich sage noch einmal, Lukas Evangelium Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Da steht, sagt Jesus, ist so ein Gleichnis, wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld heimkommt, sagen, komm und leg dich sogleich.
Lukas 7?
Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld heimkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich glaube nicht. So sagt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Jesus spricht da von uns, von mir als seinem Nachfolger. Und ein Sklave war eine Person, die keinerlei Rechte hat und der es nicht zusteht, irgendwelche Ansprüche zu stellen. Mit einem Sklaven kann der Herr de facto machen, was er will. Ja? Er hat kein Recht, ein Sklave hat kein Recht auf Selbstbestimmung und er hat dann schon gar kein Recht auf Selbstverwirklichung. Der Einzige, der über ihn bestimmen darf, ist sein Herr. Und er hat zu tun, was sein Herr ihm befiehlt, und es interessiert keinen, ob es dem Sklaven jetzt gefällt oder nicht. Das fragt niemand. Kein Herr wird seinen Sklaven fragen, hast du jetzt Lust, diese oder jene Arbeit zu machen, sondern will ihm sagen, so, das ist zu tun, mach. Es geht da um eine recht alltägliche Situation in der Bibelstelle, so ein bisschen Hintergrundinfo habe ich mitgebracht. Viele Menschen, Sklaven waren nicht billig, ja. Die musste man sich erst leisten können. Erstens einmal ihn zu kaufen und zweitens einmal nur durchzufüttern. Kostet ja auch was, ja. Die meisten Menschen haben sich nicht viele Sklaven leisten können und deswegen haben die Sklaven, die da waren, 1, 2, 3 oder was, sowohl die Feldarbeit als auch die Hausarbeit machen müssen, beides, ja. Und das war überhaupt keine Diskussion, dass die das gemacht haben, ja. Und wenn der Herr sich bei seinem Sklaven herzlich bedankt hätte und ihm einen Platz an seinem Tisch angeboten hätte damals, dann wäre das noch viel absurder gewesen, wie wenn mein Chef, wenn ich um 9 Uhr nach dem Nachtdienst heimgehe, zu mir kommt, mir die Hand schüttelt und sagt, na danke Helmut für den Nachtdienst, super, dass du da warst, komm, ich lade dich ja zum Frühstück ein. Das wäre ein bisschen schräg. Ich gebe Jugend am Werk meine Arbeitskraft, die zahlen mir dafür Geld und das war's. Ja, die sind mir keinen Dank schuldig. Ja. Und ich ihnen auch nicht. Ja. Ich mache meine Arbeit, die zahlen mir dafür. Das ist ein Deal und das war's. Ja. Und wenn ich Jesus nachfolge, und das ist so wichtig, das ist mir jetzt neu klar geworden, dann gebe ich alle meine Rechte und Ansprüche auf. Es ist wirklich so. Der John Wimber hat in einem Vortrag Ende der 1980er so ein ganzer provoziert und eine provokante Frage gestellt, wo er gesagt hat, naja, er sieht, dass Christen für alle möglichen Rechte kämpfen und demonstrieren und was nicht alles, und er fragt sich ja, was für Evangelium haben die gehört? Weil das eben in dem Evangelium, das er gehört hat, hat er gelernt, dass er, wenn er Jesus nachfolgt, seine ganzen Rechte aufgegeben hat. Und das ist jetzt natürlich eine provokante Frage und jetzt nicht eins zu eins auf alle Lebenssituationen anwendbar, aber ich glaube, ihr versteht den Punkt, worum es ihm gegangen ist. Ja. Und in Wirklichkeit ist es so, dass ich, wenn ich Jesus nachfolge, eben mein Recht auf Selbstbestimmung und mein Recht auf Selbstverwirklichung aufgebe. Es ist so. Und das ist für uns Menschen im Westen, das ist das, was für uns im Westen so unheimlich schwer zu akzeptieren ist. Das ist richtig, richtig hart für uns alle, mich eingeschlossen. Ja. Seit 60er Jahre ungefähr, so Anfang, Mitte 60er Jahre, hat es da so einen radikalen kulturellen Wandel gegeben. Und seitdem ist das höchste Ziel des Lebens, also das Ideal, nicht, dass ich als Einzelner mich einbringe für die Gruppe, für die Gemeinschaft, für andere Menschen. Ja, das war früher der Höhe, dass ein gelungenes, erfolgreiches, vorbildliches Leben war, bis in die 50er Jahre hinein, ein Leben, das sich in die Gemeinschaft und an andere Menschen verschenkt. Ja. Und dann hat es diesen radikalen Schnitt gegeben und jetzt, heute, sind wir zutiefst überzeugt, dass der Sinn des Lebens darin liegt, mich selbst zu verwirklichen. Die einen mehr, die anderen weniger, aber das ist das, was uns ständig eingetrichtert wird. Die ganzen Selbsthilfebücher, auch christliche Bücher zum Teil, ja. Ja, entdecke dein wahres Selbst, ihr kennt das alles, muss ich jetzt nicht alles zitieren, ja. Unsere Zeit und unsere Gesellschaft ist zutiefst durchdrungen von der Überzeugung, dass ich nur dann und wirklich nur dann glücklich sein kann, wenn ich mich selbst finde und verwirkliche. Und alles andere ist Unterdrückung und da nimmt man mir was weg. Wenn ich mich nicht selbst verwirklichen kann, dann ist das böse, weil dann nehmen mir die Menschen was weg, dann wäre ich da unterdrückt und was weiß ich was. Ja. Aber das Problem ist, wenn wir uns nur an unsere Selbstverwirklichung denken, in der Arbeit finde ich das so faszinierend. Bis in die 50er Jahre war Arbeit dafür da, dass man Geld verdient, damit man sich das Leben leisten kann. Heute wird Arbeit als etwas dargestellt, wo ich mich verwirkliche. Und wenn ich mich in der Arbeit nicht verwirklichen kann, dann bin ich unglücklich. Ich will einen anderen Job. Geht mir auch so. Oder ist mir lang so gegangen. Ich habe Gott sei Dank da ein bisschen umdenken dürfen mittlerweile. Ich bin froh, dass ich eine Arbeit habe, die meinen Gaben und Fähigkeiten entspricht. Dafür bin ich dankbar, natürlich. Und das ist auch gut. Aber die Arbeit ist nicht der Sinn des Lebens. Der Paul Watzlawick hat in 1983 den Klassiker Anleitung zum Unglücklichsein geschrieben. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das Buch, wer von euch? Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Ich habe es gelesen, schon lange her. Und das Erstaunliche ist, dass unsere heutige Gesellschaft dieser Anleitung sehr brav folgt. Ja? Ein Leben, das sich hauptsächlich um sich selber dreht, weil es getrieben ist von Angst, zu kurz zu kommen. Ein ganz wichtiges Thema heute. Deswegen können sich die Jungen so schwer entscheiden. Sie trauen sich nicht festlegen, weil es könnte immer noch was Besseres kommen. Wurscht, ob das Arbeit betrifft, bis hin zur Partnerschaft. Dann sind sie unglücklich mit Mr. 80%, weil es könnte nur der Mr. 100% kommen. Und mit 35 stellen sie dann enttäuscht fest, dass die Mr. 80%, dass der Mr. 100% nicht existiert und nur mit dem Mr. 40% überblieben sind, weil die anderen sind auch schon alle verheiratet und glücklich. Ich meine, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber versteht ihr, was ich meine? Ja. Und wir sehen das nicht, wie sinnlos das ist eigentlich. Ja. Prediger ist ein tolles Buch. Der beschreibt das wunderbar, aber sagt, das ist alles sinnlos. Das ist so, wie wenn man Wind einfangen will, wenn man diesen Dingen nachrennt. Und wir sind so versucht, dass wir dem Hamsterrad unserer Zeit nachlaufen und nicht Jesus nachlaufen, sondern dem Hamsterrad unserer Zeit, das uns einredet, was wir alles brauchen, um glücklich zu sein. Geht mir ja nicht besser. Ja? Ich habe meine Hobbys, ich habe es eh schon erzählt, ich sehe immer wieder mein Rennrad, Foto und solche Sachen. Ne? Da kippe ich dann rein. Und glaube, wenn ich das habe, dann ist alles super. Ne? Blödsinn. Ich meine, klar ist es super, wenn man ein klassisches Rad hat, aber es ist nicht der Sinn des Lebens. Und zwar schlecht ist mein Rad nicht. Eigentlich. Und die schlimmste Variante für mich ist, und das sehe ich, höre ich immer erschreckend oft, ist dann auch unter Christen, erstaunlicherweise, nicht so dieses Argument, ja, ich muss ja meinen Kindern was bieten. Und dann wird gehackelt und Geld heranschafft, weil ich muss ja mein Kind muss ja auf Skikurs fahren und muss ja dahin fahren und den Kurs machen und das alles machen. Ich rede nicht mehr.
Ja, also schon, hat schon viele Seiten. Gell?
Ja, ja, natürlich.
Nicht immer so einfach.
Ich weiß, ja. Aber es soll nicht das Einzige sein. Ja. Weil im Endeffekt sind nicht materielle Dinge wie Liebe, Sicherheit, Geborgen, Zuspruch, Zutrauen so viel wichtiger als diese ganzen materiellen Dinge. Ja. Und ich kenne auch Geschichten, Erlebensberichte von Menschen, die als Kinder in einem ziemlich armen Umfeld aufgewachsen sind, wo keine Extras möglich waren, kein Urlaub, kein Skikurs, keine Landschulwoche, kein nix. Und die aber ihre Kindheit nicht unglücklich erlebt haben. Mhm. Weil sie mit den immateriellen Dingen gut versorgt waren. Und weil es den Eltern trotzdem gelungen ist, irgendwie so eine positive Lebenshaltung zu bewahren. Und den Eltern es gelungen ist, ihr Glück nicht. Natürlich ist es hart, wenn man beim Essen und beim Ground knausern muss und sie nichts leisten kann und zur Caritas gehen muss am Ground und solche Sachen. Ne? Aber wenn es gelingt Menschen trotzdem, Kindern dann ein gutes und behütetes und liebevolles Umfeld zu bieten. Ja? Also das ist das eine. Und das andere ist, so diese ganz, ist, dass wir im Westen zutiefst überzeugt sind davon, dass der Mensch im Grunde gut ist und dass die Botschaft der Kirche, dass wir alle Erlösung und Befreiung brauchen, nur ein Betrug einer menschlichen Institution war, um uns Menschen klein und dumm zu halten. Das war im Endeffekt einer der Hauptgeschichten, die wir fast von der Aufklärung mitgenommen haben. Ja? Der Mensch ist nicht böse, der Mensch braucht keine Erlösung, der Mensch ist an sich gut. Deshalb kommt ja auch dieses Denken, nicht, dass man sagt, ja, ein Gott, der straft, das ist ja kein Gott der Liebe, oder ein Gott, der nicht alle Menschen machen lässt, was sie will, das ist kein liebevoller Gott. Und diese ganzen Geschichten, ja. Der Immanuel Kant hat diesen sehr prägnanten Satz geprägt, nicht? Die Aufklärung ist die Befreiung des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Soll heißen, aus Religion, von Religion und Kirche. Ja. Und diese Vorwürfe an der Kirche, die waren nicht unbegründet, weil die Kirche des 16. und 17. Jahrhunderts war in einem furchtbaren Zustand. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte es keine Reformation gegeben. Ja. Aber die andere Seite ist der Umkehrschluss, weil die Institution korrumpiert war, heißt das noch lange nicht, dass Unterordnen unter Gott eine Art Entmündigung darstellt. Ja? Das stimmt ja auch nicht. Weil die Wahrheit ist erst, wenn wir uns Jesus unterordnet, werden wir frei. Und ohne Jesus sind wir Sklaven unseres zerbrochenen Zustandes und seiner Befindlichkeit. Und das ist die andere Seite. Ja? Es gibt die Geschichte von John Wimber, wo von dem Typen, der da herumgerät ist, mit den zwei Plakate, eins vorne sind, wo vorne drauf gestanden ist, ich bin ein Narr für Jesus, und hinten ist drauf gestanden, wessen Narr bist du? Und damals mit 20 oder wie alt er da war, oder ja, das ist der Spinner. Aber das stimmt. Und ich weiß nicht, ob zu Johannes, ich glaube, es war der Johannes Hartl, der gesagt hat, irgendwas müssen wir anbeten. Wir Menschen müssen irgendwas anbeten. Wir können nicht anders. Ja? Und wenn es nicht Gott ist, dann werden wir uns was anderes suchen. Das können Menschen oder Idole sein, berufliche Verwirklichung, Kinder, die zum zentralen Lebensinhalt werden, oder das Selbst eben. Und dann sind wir bei der Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung. Und dann binden wir uns an Dinge, die nicht einmal auf der Welt Bestand haben. Der Apostel Johannes sagt, 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17, hört auf, diese Welt und das, was sie euch bietet, zu lieben. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Das alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt mit all ihren Verlockungen vergeht. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Und ich sehe schon, wenn ich mich selber auch kritisch reflektiere, ja, ich sage das ja nicht, um jetzt zu sagen, es ist alles so furchtbar, das ist alles so schlecht oder so. Für mich ist das einfach nur eine nüchterne Analyse. Was ist das Umfeld, in dem wir stehen? Was prägt uns? Darum geht es mir. Ja? Dass wir klar sehen, okay, das sind die falschen Dinge, die uns prägen. Das sind die Dinge, die wir einfach mitkriegen. Wir sind Kinder unserer Zeit, das haben wir uns nicht ausgesucht. Das ist halt so, und wir zahlen Dinge mit. Und ich will einfach mit diesem ganzen Aufzählung nur klar machen, schaut, da stehen wir, das ist unser Umfeld, das prägt uns. Ja? Und wir im Westen sind halt so blind dafür geworden, dafür, dass die Dinge, die uns die Welt bietet, keinen Bestand haben. Ja? Wir hängen uns so dran. Und diese Dinge sind ja, es ist jetzt wurscht, die Dinge sind ja nicht böse an sich, das ist ja nichts Schlechtes. Gott will, dass wir die schönen Seiten des Lebens genießen, steht auch im Prediger drinnen übrigens. Aber wenn wir als Nachfolger von Jesus unsere Identität und unser Leben auf diese Dinge aufbauen, dann werden wir an unser Ziel vorbeirennen, das Jesus für uns hat und wo wir uns Schätze sammeln können, die niemals vergehen werden. Der Paulus schreibt in 1. Korinther 3, ab Vers 10, 1. Korinther 3, ab Vers 10. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Damit meinte er, er hat den Menschen Jesus nahegebracht. Er hat die Menschen zu Jesus hingeführt. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf diesem Fundament, nämlich auf Jesus oder der eigenen persönlichen Entscheidung von Jesus aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament baut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk vergeht, verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Ja. Was will Paul uns damit sagen? Es ist nicht wurscht, wie wir als Nachfolger von Jesus leben. Es ist nicht egal, wie wir unser Leben führen. Das hat Folgen. Ja. Natürlich werden wir unsere Erlösung nie verlieren durch solche Dinge. Die können wir nur dann verlieren, wenn wir uns bewusst gegen Jesus entscheiden. Wenn wir bewusst sagen, okay, danke Jesus, das war's, lass mich in Ruhe. Ja. Das respektiert Jesus, aber das war's dann auch. Aber trotzdem werden wir uns vor Gott verantworten müssen. Und je nachdem, wie wir unser Leben gelebt haben, dafür belohnt werden. Das sieht man ja auch in dem Gleichnis von den Talenten, die die einzelnen Leute bekommen haben. Ne? Der eine bekommt zehnmal so viel Lohn, der eine bekommt so viel Lohn, der andere bekommt so viel Lohn und der dritte bekommt nichts. Ja? Also das Bild findet man im Neuen Testament immer wieder, dass es Lohn für das gibt, wie wir als Nachfolger von Jesus leben. Oder halt auch nicht, je nachdem. Und es wäre halt schade, wenn wir dann sehen müssen, dass viele von dem, wo wir so viel Kraft und Mühe rein investiert haben, dann verbrennt, weil das Gottes Sicht einfach keinen Wert gehabt hat. Und meine Frage ist, ob uns das wirklich so bewusst ist, wie es notwendig wäre. Und ob wir uns nicht alle viel zu sehr, der eine mehr, der andere weniger, ich weiß schon, jeder steht da woanders ein bisschen, ja. Viel zu sehr mit uns selber beschäftigt sind, mit unseren Wünschen und Bedürfnissen oder damit unser Leben halbwegs auf die Reihe zu kriegen und dass dann viel zu wenig Platz für Gott ist. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle, ich eingeschlossen, so, wir stecken so im Strudel unserer Zeit drinnen. Ja. Und dann haben wir auf einmal keine Zeit mehr für Gott. Weil das und das und das und das und das. Wann soll ich Bibel lesen? Wann soll ich beten? Das geht sich nicht aus. Ne? Kennt ihr das?
Da geht es uns Pensionisten ein bisschen besser, gell? Gott sei Dank.
Das stimmt, ja. Und dann quetscht man Jesus irgendwo rein, in eine Lücke, wenn wir eine finden. Aber dann ist Jesus nicht der Herr unseres Lebens, ja. Dann sind wir erst wieder fremd, bestimmt. Und ich habe das Gefühl, dass uns dieser böse, giftige Zeitgeist, dieses Getriebensein, diese Hektik, dieses Hamsterrad und so weiter, dass uns das viel zu sehr, einen viel zu großen Einfluss hat auf uns alle. Ja. Und dann drehen wir uns in erster Linie um uns selber, ja. Und um unsere Familie, wenn wir eine haben, oder um unsere persönliche Verwirklichung, oder darum, dass uns andere Menschen mögen, oder respektieren, oder bewundern, oder solche Geschichten. Ja. Und wie gesagt, das ist für mich jetzt kein Aburteilen, oh, wie schlecht und wie furchtbar ist es jetzt alles. Ne? Das meine ich so nicht. Es ist für mich so ein bisschen eine Analyse des Ist-Zustandes. Ja? Dass das halt die Dinge sind, mit denen wir konfrontiert sind und mit denen wir uns stellen müssen. Und ihr seht das selber, wie weit euch das betrifft, das wisst ihr besser als ich. Ja? Den einen das, den anderen das, jeder hat seine eigenen Geschichten. Ja? Und ich möchte nicht, dass wir uns jetzt schlecht fühlen deswegen, da hat niemand was davon. Ja? Das bringt uns genau gar nichts. Wenn wir uns davon jetzt runterziehen lassen, so nach dem Motto, boah, das ist alles so furchtbar und boah, das schaffe ich nicht und boah, und darum geht es nicht. Ja? Es geht darum, dass wir uns dessen bewusst werden und weil es uns bewusst wird, dann auch gezielte Schritte machen können, um da rauszukommen. Darum geht es. Dass wir alle ein bisschen so darüber nachdenken, wo betrifft mich das? Wo hat es mich da erwischt? Wo sind da meine Schwachstellen? Und was sind konkrete Schritte, damit ich da rauskommen kann? Jesus sagt in Matthäus 7, 25 bis 27, ist eine ganz bekannte Stelle. Ja. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Bei wem wird das so sein? Wer die Worte Jesus hört und tut. Es geht ums Umsetzen. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt oder nicht umsetzt, was er verstanden hat und nicht lebt, was er als gut und richtig erkannt hat, ist ein Dummkopf, sagt Jesus, nicht ich. Das steht wirklich so da. Er ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut und wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Und wenn ich auf mich schaue, gehe jetzt seit 33 Jahren mit Jesus mittlerweile. Na, 34 sind es schon. Ich bin schon 53. Ich habe die Bibel mehrmals ganz durchgelesen, ich weiß nicht, sicher 6, 7 Mal locker. Ja. Ich weiß es eigentlich, ja. Und trotzdem fällt es mir so schwer, es zu leben. Ja. Und finde ich immer wieder wunderbare Ausreden, warum es nicht geht. Ja. Oder warum ich mich unbequemer Dinge nicht stellen will. Ich meine, ganz banales Beispiel, wie ehrlich ich in der Arbeit bin und auch die Dinge gewissenhaft mache, die mir unangenehm oder lästig sind. Ja. Oder wie ich mit meiner freien Zeit umgehe. Das ist ein großer Schwachpunkt von mir, dass ich dann deppert im Internet was sag und blöd im Standardforum herumposte oder auf Facebook oder was weiß ich. Ja. Völlig sinnlos. Zeitverschwendung. Oder wie sehr ich bereit bin, auf meine Bequemlichkeit zu verzichten. Das ist auch eine Schwäche von mir. Ne? Oder andere Geschichte ist, wie sehr lassen wir uns vereinnahmen von Sachzwängen. Ich kann ja nicht anders, weil. Es geht halt nicht, weil. Ja, was soll ich machen, weil? Ja. Mir ist ganz klar, ich weiß ja, wie das ist, wenn die Lebensumstände schwierig sind. Ja. Und wenn man das Gefühl hat, es ist wirklich so. Aber es muss nicht so bleiben, ja. Und wenn man will, findet man immer gute Gründe, warum man nicht konsequent das lebt, was in der Bibel steht. Ne? Zum Beispiel, weil man das heute nicht mehr so sehen kann. Oder weil das ja gar nicht funktionieren kann, weil das ist ja völlig unrealistisch oder das ist ja völlig überzogen und das kann ja nicht so gemeint sein und so. Kennt ihr das? Und wenn ich so lebe, dann bin ich der Herr meines Lebens. Dann entscheide ich darüber, ob und in welchen Bereichen ich Jesus nachfolge und in welchen nicht. Und dann sind wir dort, dass Jesus kein Recht mehr hat, über mein Leben zu bestimmen. Ja? Gottes Wort und was Jesus darin sagt, ist dann keine verbindliche Vorgabe mehr für mich. Sondern das ist dann sowas wie eine Sammlung von Vorschlägen. Und ich suche mir dann raus, was mir gefällt. Das, was mir gefällt, mache ich. Und das, was mir nicht gefällt, mache ich nicht. Ja? Aber ja, Folge funktioniert so nicht. Und wenn wir so leben, dann sitzt man in Wirklichkeit der uralten Lüge vom Feind auf, der schon zu Adam und Eva gesagt hat, na, das, was Gott sagt, das wird nicht passieren. Ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Der will euch ja nur einschüchtern, der will euch ja was wegnehmen. Der will nicht, dass ihr so seid wie er und deswegen... Die Wahrheit war, das, was Gott über den Baum der Erkenntnis und seine Früchte gesagt hat, war schlicht und einfach die Wahrheit. Es war keine böse Drohung von einem bösen Gott, der uns was wegnehmen will, sondern er hat gesagt, hey, macht es nicht, das wird euch umbringen. Und es ist so gekommen, ja. Es ist ja nicht das passiert, was der Feind behauptet hat, sondern es ist das passiert, was Gott gesagt hat. Die innige Beziehung zu ihm ist für immer zerstört worden und wer ist, wer ohne Jesus bis heute kaputt, ja. Und Leid, Krankheit und Schmerz und am Ende der Tod sind in die Schöpfung gekommen. Alles Dinge, die darin nicht waren. Die erst dadurch gekommen sind, dass wir als Menschen Gott nicht vertraut haben. Ich glaube, damit wissen sie besser. Und unseren Weg gehen wollten, anstatt uns dann das zu halten, was er uns sagt. Weil man glaubt, er will uns in der Klein machen. Unmündig halten. Ja. Falsche Erlösung wäre, wenn wir jetzt sagen, ja, was bekommen wir da wieder raus? Das ist die falsche Lösung, dass wir uns noch mehr abrackern, noch mehr bemühen, noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr stille Zeit machen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja. Der Punkt ist Beziehung und nicht rackern. Und da sind wir so ein bisschen in einem Spannungsfeld, ja. Was ich mir vorgenommen habe, und das werde ich auch umsetzen, ist, ich werde mehr Zeit in die Beziehung zu Gott investieren. Ich werde da mehr Zeit mit ihm verbringen. Ich werde mehr Zeit mit ihm verbringen, mehr in der Bibel lesen und mehr beten. Und warum mache ich das? Um meine Beziehung zu ihm zu verbessern, ja. Der Schritt des Gehorsams, den ich tue, ist nicht, weil ich mich vor Gott führe, oder weil ich Angst habe, dass dann der Blitz zum Himmel fährt und irgendwas Blödes passiert in meinem Leben, sondern weil ich sage, okay, Gott ist der Herr meines Lebens. Ja? Ich möchte, dass er mein Leben regiert. Aber ich kann das nur, wenn ich ihn hören kann. Wenn ich seine Stimme hören kann, wenn ich empfänglich bin für ihn. Und das kann ich nur dann werden, wenn ich mit ihm Zeit verbringe. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir eine halbe Stunde am Tag beten und Bibel lesen und eine halbe Stunde Bibel lesen, damit wir unsere Pflicht erfüllen. Es geht darum, dass wir, wenn wir die Zeit uns die Zeit nehmen, und das wäre super, wenn wir das schaffen, eine halbe Stunde beten und eine halbe Stunde Bibel lesen, damit wir Gott besser kennenlernen, damit wir ihn besser verstehen, ihm näher sind und damit seine Größe, Herrlichkeit und Liebe auf uns abfärben kann. Darum geht's. Ja? Und ich glaube, dass dieser Schritt für, nicht nur für mich, sondern wirklich für uns alle hier und jetzt, für uns als Kirche, ein wichtiger ist. Ja? Dass wir diesen Schritt des Gehorsams gehen und mehr anfangen, jetzt mehr Zeit in die Beziehung zu investieren. Und mehr ist keine fixe Vorgabe, aber mehr als bisher. Sagen wir es so herum. Ja. Wir haben einen Auftrag von Gott und er will durch uns die Stadt verändern. Aber er kann das nur machen, wenn wir empfänglich sind für ihn, wenn wir ihn hören können, wenn wir ihn verstehen können und wenn wir bereit sind, das zu tun, was er uns sagt. Und dazu müssen wir ihn kennen. Dazu müssen wir ihm nahe sein und dazu müssen wir die Beziehung zu ihm pflegen. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir die Dinge erleben. Dann werden die Dinge Schritt für Schritt in Gang kommen. Wir wünschen uns ja schon lange, ja. Dass mehr vom Heiligen Geist passiert, dass mehr seine Kraft wirksam wird, dass Menschen ihn zu ihm finden, dass Außenstehende durch uns Jesus kennenlernen. Das wollen wir ja. Aber es braucht was von uns, nämlich diesen Schritt des Gehorsams, dass wir in die Beziehung investieren. Und dass wir aus dem heraus fähig werden, gerne gute Sklaven zu sein, sage ich jetzt einmal so herum. Und ich habe mir einmal so zum Schluss überlegt, das Bild vom Sklaven einmal anders gedacht. Ja? Wenn wir Sklaven Jesu sind, warum sehen wir das nicht als einen ziemlich entspannten Zustand, in dem wir aufgehört haben, uns damit abzustressen, uns selber zu verwirklichen und zu finden? Thema der Sklave Jesu sein als einen Zustand, in dem wir uns in die Hände fallen lassen von jemandem, der es viel besser mit uns meint als wir mit uns selber, der uns viel besser kennt als wir uns selber und der viel besser weiß, was wirklich gut ist für uns. Ja. Sehen wir das Sklave Jesu sein doch nicht als einen Schritt in die Unfreiheit und Unterdrückung, sondern in Wirklichkeit als die Freiheit, einen Schritt in die innere Freiheit. Ja. Ich weiß nicht, wo das steht, steht das im Römerbrief? Nein, Jesus hat das gesagt, wer die Sünde tut, ist der Sündesklave. Ja. Das heißt, wer in seinem kaputten Zustand getrennt von Gott bleibt, ist Sklave dieses kaputten, zerbrochenen Zustandes. Der ist nicht frei. Der ist getrieben von seinen Bedürfnissen, Sehnsüchten, Wünschen, inneren Verletzungen und nicht frei, das zu leben, was Gott in ihn reingelegt hat. Das können wir erst, wenn wir uns Jesus wirklich unterordnen. Ja. Und damit möchte ich abschließen. Wir möchten ins Gebet reingehen.